Podcast der Linksjugend Saarland.
Heute mit Sarah und Jan. Als Gäste haben wir heute Susanne Hennig-Welso und Janine Wissler bei uns. Es freut mich, dass es geklappt hat. Hallo ihr beiden.
Hi.
Hallo.
Ende Februar wurdet ihr beide als neue Bundesvorsitzende der Linken gewählt und wir wollten euch direkt mal fragen, ob ihr euch schon drei Projekte überlegt habt, die ihr umsetzen wollt in den nächsten zwei Jahren.
Ja, schönen Dank für die Einladung. Morgenrot ist ja auch ein schöner Titel für einen Podcast der Linksjugend. Also genau genommen sind die letzten drei Wochen, das ist ja unsere vierte Woche als Parteivorsitzende, sehr turbulent, sehr umfangreich, sehr voll. Und eines der ersten Projekte für uns beide ist natürlich eine erfolgreiche Bundestagswahl für die Partei Die Linke. Aus dem einfachen Grund, weil die Leute uns brauchen und viele Leute nicht mehr warten können, dass ihre Existenz verbessert wird. Dass wir uns tatsächlich radikal darum kümmern, dass der Klimawandel bekämpft wird. Und dass wir ziemlich zügig Umverteilung brauchen, um all das finanzieren zu können, was wir wollen, was die Leute brauchen. Tatsächlich auch eine andere Infrastruktur in diesem Land aufzubauen, das ist klar. So nur mal als drei große Stichworte für große Themen. Also es geht erstmal darum, eine erfolgreiche Bundestagswahl für die Linke auf den Weg zu bringen. Wir beide stehen dafür, dass wir eine neue Debattenkultur in unserer Partei etablieren können, dass wir anders miteinander reden, dass wir darüber reden, wie wir Probleme lösen wollen, dass wir versuchen, auch strittige Themen innerhalb der Partei in einer Form diskutieren zu können, die allen Gewinn bringt und nicht mehr Ärger oder Frust. Und uns geht es darum, dass wir tatsächlich auch als Partei Die Linke, also kann ich zumindest für mich sagen, ich denke, das geht für Janine auch wenn sie natürlich gleich auch immer was dazu sagen wird, dass wir auch die Entwicklung der Linken im Blick haben. Wir haben sehr, sehr viele neue, junge Genossinnen. Die ältere Generation wächst so langsam aus, die jüngere wird immer stärker und hat auch einen anderen Blick auf linke Politik, als es zum Beispiel die Genossen haben, die noch aus der PDS oder gar aus der SED kommen. Und all das zusammenzuführen ist eine große Aufgabe. Das sind vielleicht keine Projekte, die ihr euch jetzt so vorgestellt habt, aber an dich ist die Partei Die Linke schon ein sehr, sehr großes Projekt.
Ja, dann würde ich das vielleicht einfach ergänzen. Ihr habt nach Projekten gefragt und es gibt natürlich ganz viele Sachen, die in den nächsten Jahren anstehen, aber ich finde drei Punkte, die mir jetzt ziemlich wichtig wären, ist zum einen die ganze Frage der Pflege und wo wir ja auch in den letzten Jahren viel zu gemacht haben, auch wirklich uns besser verankert haben bei den Pflegebeschäftigten. Und ich glaube, die Corona-Krise hat ja wirklich nochmal ganz deutlich gemacht, dass hier wirklich Menschen an vorderster Front gegen das Virus kämpfen, die viel zu schlecht bezahlt sind, die viel zu schlechte Arbeitsbedingungen haben, dass wir einen enormen Pflegenotstand haben und zwar nicht erst seit Corona. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass die Linke auch gemeinsam mit den Gewerkschaften weiter bei dem Thema Pflege vorangeht und da auch ganz deutlich macht bei dieser ganzen Frage auch Krankenhäuser und Gesundheitsversorgung, Menschen vor Profite und wir wollen eine gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen und wir müssen die Lehren aus dieser Krise ziehen. Also nicht einfach zurück zur kapitalistischen Normalität vor der Krise, sondern die Lehren ziehen für eine gute Gesundheitsversorgung für alle Krankenhäuser in die öffentliche Hand und eine gute Bezahlung und Entlastung für die Pflegekräfte. Ich finde ein zweites ganz entscheidendes Thema die Frage von Wohnen und Mieten, wo wir in Berlin jetzt Deutsche Wohnen und Co. enteignet haben, wo wir über die Frage Mietendeckel diskutieren, was ja auch eine bundesweite Frage ist, wo wir ganz viele Mieterinitiativen vor Ort haben. Und ich finde, der Kampf um bezahlbaren Wohnraum ist eine ganz wichtige soziale Frage. Die Menschen werden aus den Innenstädten verdrängt, können sich die Wohnung nicht mehr leisten. Und ich finde, wir müssen die herrschenden Eigentumsverhältnisse auf dem Wohnungsmarkt in Frage stellen, deutlich machen, wir brauchen mehr öffentlich geförderten Wohnungsbau. Wir wollen die großen Immobilienkonzerne enteignen und wir wollen sie vergesellschaften und wir wollen, dass die Miete gedeckelt ist, damit sich die Menschen auch Wohnen leisten können. Wohnungen sind kein Renditeobjekt, sondern ein Zuhause für Menschen und müssen bezahlbar sein. Und ein drittes wichtiges Feld finde ich, dass die Linke beim Thema Klimaschutz mehr an Glaubwürdigkeit gewinnt. Wir haben da viele gute Ideen und ich glaube, das müssen wir ausbauen, zusammen mit den Bewegungen, ob Ende Gelände oder in Dani oder Fridays for Future. Wir müssen deutlich machen, Klimaschutz ist eine soziale Frage auch und wir wollen wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen. Und deswegen ist das dringend notwendig. Das sind so drei ganz wichtige Punkte. Natürlich müssen wir auch immer den Kampf gegen rechts führen und für Umverteilung, wie Susanne auch gesagt hat. Und natürlich ist das unser Ziel, dass wir die Linke stärker verankern, dass wir deutlich an Mitgliedern gewinnen und besser aufgestellt sind, gerade auch in den großen Flächenländern, dort wirklich eine größere gesellschaftliche Verankerung hinzubekommen.
Ja, vielen Dank. Wir würden dann weitermachen mit dem Thema, was gerade ja alles dominiert, nämlich der Corona-Krise. Also wir als Jugendverband unterstützen ja zum Beispiel die Zero-Covid-Kampagne und in der Partei gibt es da ja aber ganz unterschiedliche Ansätze, wie man am besten mit der Corona-Politik umgeht. In der Öffentlichkeit kommen wir immer unterschiedlich stark vor. Jetzt gab es ja zum Beispiel auch die Forderung mit der Vertrauensfrage in Bezug auf Angela Merkel. Was ist da eure Einschätzung? Wie kann die Linke es schaffen, als Partei irgendwie eine klare Position zur Corona-Krise zu entwickeln und da auch Druck auf die Regierung auszubauen?
Also ich finde, wir müssen schon deutlich machen, dass die Bundesregierung und auch die Bund-Länder-Gespräche die Corona-Krise überhaupt nicht in den Griff kriegt. Und das Schlimme ist ja, dass man jetzt wirklich sehenden Auges in diese dritte Welle gelaufen ist. Die Zahlen waren so hoch und man hat irgendwann gesagt, okay, Inzidenz 50 erreichen wir nicht, dann ist 100 das neue 50. Mittlerweile ist irgendwie 200 das neue 50. Und man muss sagen, dass das natürlich einfach Menschenleben gefährdet, die Gesundheit von Menschen gefährdet, Stichwort Long-Covid. Und deswegen finde ich das absolut verantwortungslos. Wir müssen die Zahlen richtig runterkriegen. Das ist absolut notwendig. Wir sind mittendrin im exponentiellen Wachstum. Und das ist eben das Problem, wenn man eben eine Notbremse bei 100 einbaut, wo wir halt aus dem letzten Herbst wissen, wenn die Zahlen einmal bei 100 sind, dann sind sie wenige Tage später bei 120, 130, 150 und dann kann man eben das Wachstum auch kaum noch stoppen. Die Intensivstationen laufen jetzt schon wieder voll, die Krankenhäuser laufen voll und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen zynisch, den Pflegekräften, die seit einem Jahr um das Leben von Patienten kämpfen, zu sagen, oh, ihr habt jetzt 3 Betten mehr frei, dann können wir jetzt quasi wieder öffnen und lockern. Deswegen finde ich, dass die Lockerungen, die Anfang März beschlossen waren, so wie sie beschlossen wurden, vollkommen verantwortungslos waren, weil man die notwendigen Maßnahmen nicht mit beschlossen hat. Also man hätte natürlich eine Teststrategie, und zwar eine richtige Teststrategie gebraucht, die sieht, die viel mehr kostenfreie Tests und wirklich eine Strategie beinhaltet haben müssten. Wir brauchen eine viel höhere Impfquote. Deswegen sagen wir ja auch Freigabe der Lizenzen Eingriff auch in die Impfstoffproduktion. Und wir brauchen eine Sicherung der Kontaktnachverfolgung. Das sind alles Punkte, die notwendig gewesen wären, überhaupt eine Lockerungsstrategie zu machen. Aber das geht eben auch nicht bei Inzidenzen, die weit über 60, 70, 80 oder eben jetzt 100 liegen. Und das Tragische ist doch, dass jetzt irgendwie Teile des Einzelhandels auf sind, aber Schülerinnen und Schüler nicht in die Schule gehen können. Und deswegen finde ich, müssen gerade die Kinder und Jugendlichen Priorität haben bei den Öffnungen. Aber jetzt im Moment sind wir in diesem Wachstum drin, dass ich der Meinung bin, dass wir alles tun müssten, um die Zahlen runterzukriegen, weil desto mehr Raum an dem Virus lässt, desto mehr Menschen werden daran erkranken und sterben und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann eine Mutante gibt, die vielleicht auch impfresistent ist und dann fangen wir gerade wieder von vorne an. Und deshalb konsequent im Kampf gegen das Virus und das natürlich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Deswegen ist es ja auch so wichtig, auch über eine international vernünftige Verteilung von Impfstoffen zu reden.
Janine und ich sind uns da ziemlich einig, dass es eigentlich gar keine Debatte geben kann um Öffnungen, um weitestgehende Freigabe allen öffentlichen Lebens, solange wie der persönliche Schutz nicht gewährleistet ist, also Masken kostenfrei abgegeben werden können an alle, die nicht genug Kohle haben, sich die leisten zu können. Und das sind jede Menge Leute in der Bundesrepublik. Dass geimpft werden muss, dass faktisch auch alles dafür getan werden muss, dass die Impfneigung der Bevölkerung hoch bleibt. Die wächst ja beständig und das ist auch gut so. Aber damit die Länder auch impfen können, braucht es einfach Impfstoff und der muss einfach her. Und da muss man natürlich alle möglichen Impfstoffhersteller auch prüfen. Auch die Geschichte, die Bodo Ramelow eingebracht hat mit Sputnik V, jetzt tatsächlich auch zu prüfen und möglicherweise zu bestellen. Auch das gehört einfach dazu. Und der dritte Punkt dieses Dreiecks ist natürlich das Testen. Und es ist eine Farce, dass Öffnungen beschlossen werden, die auf Testungen basieren, indem man mit einem negativen Test zum Beispiel in den Baumarkt gehen kann oder, wenn es aber überhaupt gar keine Tests gibt, ist die Schlussfolgerung und die Konsequenz aus meiner Sicht ziemlich klar. Und das bedeutet, so lange kann man nicht öffnen. Ich weiß, dass es möglicherweise nicht die Auffassung der Partei ist, aber meine persönliche Haltung zu Schulen und Kitas ist einfach, dass man mit einer Inzidenz von 150 oder 200 keine Kinder in die Schule schickt. Zumal man weiß, dass die Schulen mittlerweile auch Treiber der Pandemie sind. Und wenn man es ernst meint, die dritte Welle tatsächlich noch brechen zu können, die vermutlich aber stärker und härter wird als alles andere, was wir vorher erlebt haben, dann muss man auch an diesem Punkt eingreifen. Das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass es für die Eltern, die zu Hause bleiben können und müssen zum Teil, existenzielle Sicherung gibt. Deswegen ja auch unsere Forderung, dass unter anderem auch der Hartz-IV-Satz um 100 Euro aufgestockt wird, aber mindestens also 100 Euro, um sich auch selbst schützen zu können, dass es keine weitere Verarmung durch Corona oder insgesamt gesellschaftlich geben darf. Das ist eine entscheidende Frage, wie man auch solidarisch durch diesen Lockdown kommt. Dass es eine möglicherweise schon resiliente Variante mit P1 gibt, des Viruses, ist seit gestern, vorgestern bekannt, auch in Deutschland mit Hamburg, kommt aus Brasilien, habt ihr vielleicht schon gehört. Und das ist nochmal eine andere, völlig andere Art von Gefährdung, die wir bis jetzt auch so in dieser Form, zumindest mit Impfstoff, noch nicht hatten. Also insgesamt würde ich eher auch für einen Lockdown plädieren, wenn man Schutz, Impfung und Testen nicht gewährleisten kann. Ich würde immer dafür plädieren, dass man aus den Schulen den Leistungsdruck rausnimmt und dieses Schuljahr einfach anerkennt als ein sehr schwieriges und jeder und jede bekommt den Zugang zum nächsten Klassenstufe. Abschlussklassen können auch die Prüfungen noch im Sommer nachholen, im Zweifel, wenn das unbedingt sein muss. Aber was ich überhaupt nicht teile, ist, dass auf Biegen und Brechen alle Kinder in die Schule gehen, weil auch genug Menschen Risikogruppen angehören, die in den Familien von Kindern leben. Und deswegen die Vertrauensfrage, weil es in der Vertrauensfrage geht gar nicht darum, jetzt den Rücktritt von Merkel zu fordern, sondern es ist eine Vertrauensfrage in die Politik der Bundesregierung, in die Politik seit einem Jahr faktisch weder die Länder noch die Kommunen in die Lage zu versetzen, tatsächlich Corona auch angemessen und entsprechend bekämpfen zu können. Und es ist die Vertrauensfrage in die gesellschaftliche Situation, in die wir gerade schlittern, dass wir nämlich erleben, dass wir eine massive Vertrauenskrise tatsächlich in Politik haben, vor allen Dingen in die Politik, die die Koalition macht, was aber auf alle Parteien überschlägt und damit auch möglicherweise zu einer schweren Krise unserer demokratischen Gesellschaft führt. Und das ist der Hintergrund des Ganzen. Und deswegen glaube ich, dass es hier mittlerweile um wesentlich mehr geht als tatsächlich den nächsten Lockdown.
Vielen Dank. Susanne hat jetzt nochmal explizit die Mutationen angesprochen. Glaubt ihr es angesichts dieser Eskalation der Pandemielage überhaupt etwas an einer Zero-Covid-Strategie vorbeiführt? Und glaubt ihr, dass es Sinn machen würde, dass die Linke als Partei sich da explizit zu bekennt? Also das machen ja auch gerade erste Kreisverbände, dass die das explizit als Ziel ausrufen. Der Jugendverband hat es schon Anfang an gemacht. Glaubt ihr, da wäre es sinnvoll, sich dem anzuschließen?
Ja, wir haben uns ja in dem Leitantrag auf dem Parteitag auch zumindest nicht völlig dahinter gestellt, aber zumindest schon positiv darauf bezogen. Das haben wir ja schon gemacht. Ja, und ich finde auch angesichts der steigenden Zahlen ist ja klar, dass alles das, alle die, die sagen, wir müssen mit dem Virus leben und wir müssen die Risikogruppen schützen, also das hat ja jetzt auch das Jahr gezeigt, dass das überhaupt nicht funktioniert, sondern man muss die Zahlen wirklich deutlich nach unten kriegen. Und deswegen will ich vielleicht auch nochmal ansprechen, dass ja das Problem bei den jetzigen Maßnahmen ist, dass sie fast alle am Privatleben und am Freizeitverhalten ansetzen, aber das Erwerbsleben in vielen Bereichen einfach ganz normal weitergeht. Das heißt, die Leute gehen tagtäglich ins Großraumbüro oder in die Fertigungshalle oder in Callzentren oder wo auch immer sie arbeiten, setzen sich in volle Busse und Bahn. Und vollkommen klar ist natürlich, dass man so das Virus nicht besiegen kann, weil die Kontaktbeschränkungen enden am Betriebstor, aber die Corona-Infektionen leider nicht. Und wir wissen ja auch, dass sich viele Menschen auch in Arbeitszusammenhängen anstecken. Und deswegen finde ich die Strategie zu sagen, wir müssen das Virus wirklich bekämpfen, wir müssen die Zahlen klar, wirklich deutlich runterkriegen und nicht irgendwie, wir müssen mit dem Virus leben, weil jede Corona-Infektion ist natürlich eine zu viel, weil die Menschen eben, weil wir nicht wissen, wen es wirklich am Ende dann auch hart trifft und wer wirklich heftig daran erkrankt und wer nicht. Und das sind eben auch nicht nur die bekannten Risikogruppen, sondern es gibt immer wieder auch Fälle von jüngeren Menschen, die schwer erkranken, die zumindest nicht irgendeiner bekannten Risikogruppe angehört haben. Das heißt also, die Frage Frage von Risikogruppen schützen, die ja auch, je nachdem, wie man es rechnet, aber 20 bis 30 Millionen Menschen in diesem Land bedeuten. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Und deswegen finde ich diesen strategischen Ansatz in vielen Bereichen, finde ich schon richtig. Wir müssen natürlich gucken, wie kriegen wir das eben, wie Susanne das auch gesagt hat, sozial abgefedert. Weil natürlich ist klar, dass die Corona-Krise zwar alle trifft, aber die einen deutlich härter als die anderen, weil wer in beengten Wohnverhältnissen wohnt, wer mit Kurzarbeitergeld jetzt klarkommen muss oder gar nicht arbeiten kann, seinen Minijob verloren hat, die Leute haben natürlich ein riesiges Problem. Und deswegen müssen wir eben auch über die gerechte Verteilung der Hilfen in dieser Krise, der Hilfen und der Last in dieser Krise reden. Und wir haben ja auch im nächsten Parteivorstand eine Debatte darüber, wo wir ja auch Vertreter von Zero-Covid da haben, um das zu diskutieren. Und ich glaube, die Debatte sollten wir auch führen. Ich glaube, da gibt es auch für den Ansatz doch großes Verständnis und große Sympathie.
Und am Ende war ja die Osterruhe, sagen wir mal, ein halber Versuch, sowas wie Zero-Covid umzusetzen. Da ging es ja nichts anderes als darum, tatsächlich mal für 5 Tage zu sagen, jede Produktion, die nicht sein muss, wird heruntergefahren. Alle sind zu Hause und keiner geht irgendwo hin. Dass das alles seine Grenzen hat, weil es natürlich auch Milchvieh gibt, weil es natürlich Produktion gibt, die nicht angehalten werden kann oder sollte, das mag so sein. Aber es zeigt ein bisschen was in der praktischen Umsetzung und den Möglichkeiten, dass Angela Merkel genau das hat nicht durchsetzen können, weil es aus parlamentarischen Gründen, aus juristischen Gründen, aus was weiß ich nicht für Gründen extrem schwierig ist, das umzusetzen. Und es zeigt auch ein bisschen weit etwas davon, wie groß der gesellschaftliche Widerstand sein kann, wenn es darum geht, tatsächlich die Bevölkerung zu schützen und die Wirtschaft herunterzufahren. Sprich, wenn man faktisch der Wirtschaft ihren eigentlichen Sinn nimmt, nämlich Profit zu machen. Wie groß denn der Widerstand sein kann, das hat man jetzt hier auch erlebt. Also insofern, ich diskutiere das gern. Ich glaube, also meiner Sicht ist er wenig betrachtet bei Zero-Covid, was die Grundrechte angeht, was die eigene Freiheit betrifft und, Versammlungsfreiheit und so weiter. Ich bin da gar nicht dogmatisch. Ich bin auch der Auffassung, Gesundheit ist das oberste Recht, was jeder und jeder Mensch hat. Also neben natürlich Artikel 1 ist klar, aber das muss man sich alles genau betrachten. Und was bei Politik ja auch immer noch dazu kommt, zumindest wenn man sie verantwortet, dass Politik abwägen muss, was ist auch durchsetzbar und was nicht. Und was wir ja jetzt erleben in diesem Lockdown, das ist in dieser Phase, das ist die Durchsetzungsfähigkeit von Maßnahmen. Also ich fahre ja häufig Zug, Janine auch, was man da an Gesprächen hört, da gibt es ein großes Verständnis für Maßnahmen und gleichzeitig sitzen die Leute ohne Maske im Zug oder sind gar nicht mehr bereit, selbst zu Hause zu bleiben, planen ihren Abend, was weiß ich auch immer. Also es gibt so ein großes Gap mittlerweile und das meine ich auch, eine schwere Vertrauenskrise in den Staat, ob das jetzt alles so richtig ist oder nicht, zwischen den getroffenen Entscheidungen und das, was in der Bevölkerung tatsächlich noch gemacht wird. Was nicht heißt, dass es gut ist, wenn wir nicht mehr überzeugen können, wie wichtig der Schutz ist.
Vielen Dank. Erstmal, ihr habt eben beide das Thema Schulen angesprochen und auch die Bewegung. Und im Jugendverband ist es ja so, dass viele von uns entweder noch studieren oder in der Schule sind oder eben auch in Bewegung aktiv sind. Und wir fragen uns dann, was für eine Zusammenarbeit wollt ihr mit dem Jugendverband und wie stellt ihr euch die Beziehung zu uns vor? Weil es kommt natürlich immer wieder zu Konflikten. Wir stellen jugendpolitische SprecherInnen auf, sie werden nicht gewählt. Wir stellen junge LandtagskandidatInnen auf und die werden dann auf Listenplätze verdrängt, die recht weit hinten sind, nicht aussichtsreich sind. Das führt natürlich immer wieder zur Spannung im Jugendverband. Wie würdet ihr das gerne ändern wollen oder was wollt ihr generell von der Zusammenarbeit mit uns?
Also zunächst, finde ich, sollten wir sehr, sehr regelmäßig miteinander reden. Das kann ich nicht beurteilen, wie das bisher war. Ich kenne es nur als Landesvorsitzende aus Thüringen, dass wir uns regelmäßig zusammengesetzt haben und inhaltliche Diskussionen geführt haben, dass wir uns ausgetauscht haben, wer welche Kampagne fährt, wo wir unterstützen können, wo wir möglicherweise auch mal die Unterstützung vom Jugendverband brauchen. Das ist häufig in Wahlkämpfen durchaus der Fall, aber nicht nur wegen der Manpower, sondern weil und Womanpower, weil auch der Jugendverband teilweise noch wesentlich besser provozieren kann und eine andere Ansprache natürlich auch an jüngere Menschen hat, als wir das zum Beispiel können. Was die Kandidatinnen und Kandidaten angeht, das ist eine sehr spannende Debatte, dass wir SDS haben, dass wir einen Jugendverband haben, dass wir trotzdem noch Genossinnen und Genossen haben, U35, die innerhalb der Linken Mitglied sind, aber nicht in einem der Jugendverbände. ist gerade was Aufstellungsversammlungen angeht, immer ein heißes Eisen. Wir haben in Thüringen, also ich berichte jetzt mal aus der Praxis in Thüringen, wir haben in Thüringen durch den Jugendverband zwei Menschen aufgestellt bekommen für die Landesliste 2019 für den Thüringer Landtag. Eine davon ist gewählt worden, der andere nicht. Und gleichzeitig ist es aber in Thüringen so, dass wir in der Fraktion von 29 Leuten 9 Menschen unter 35 haben. Ich glaube 9, ich frag mich, also 9 oder 8. So, dass wir durchaus einen sehr hohen Anteil an jungen Menschen haben, die auch zum Teil sehr jung sind, die aber nicht aus dem Jugendverband kommen. Und da, finde ich, ist der Punkt, wo wir darüber nachdenken müssen, tatsächlich an dem Punkt auch eine Zusammenarbeit zu finden, die uns gegenseitig respektiert. Ich halte nie was von Delegierten-Shelter, weil das sind auch Delegierte, die sind von ihren Kreisverbänden benannt worden oder Vertreterin in diesem Fall. Und die haben natürlich das Recht zu wählen, wen sie wollen. Wir geben immer eine Empfehlung ab. Wir haben auch als Landesvorstand immer eine Empfehlung abgegeben, was die Wahl der jungen Leute angeht, auch als Geschäftsführer, Landesvorstand. Aber das ist ein Ausdruck dessen, dass möglicherweise der Riss zum Teil zwischen dem Jugendverband selbst und der Partei selbst, wenn es um Genossen geht, ganz konkret, durchaus möglicherweise einen Riss geht. Ich kann nicht sagen, warum. Ich weiß es nicht. Aber wir werden die Frage der Wahl der Solid-Kandidatin nicht mit einem Gespräch klären können. Ich weiß, dass es durchaus sehr enttäuschend ist. Und gleichzeitig muss man aber mal gucken, warum, wieso, weshalb es auch so viele junge Menschen in der Partei Die Linke gibt, die nicht zu Solid gehen. So, aber da bin ich zumindest sehr bereit, das sehr offen zu diskutieren, auch Sachen auf den Tisch zu legen, die uns möglicherweise allen nicht passen oder die schwierig auszusprechen sind. Aber da würde ich sagen, da können wir deutlich eine Einladung aussprechen, dass wir das tun, intensiv.
Ja, vielleicht anzuschließen. Also ich finde natürlich auch einen regelmäßigen Austausch wichtig. Ich finde es wichtig, dass junge Mitglieder bei uns auch eine wichtige Rolle spielen, sei das in den Parlamenten oder in den Vorständen. Wir haben jetzt ja gesehen, dass bei den vielen, vielen Neumitgliedern, die seit dem Parteitag eingetreten sind, seit dem Bundesparteitag, 2/3 unter 35 sind. Und ich glaube, da kann natürlich gerade ein Jugendverband eine wichtige Rolle spielen, einfach auch vor allem vor Ort, um diese Mitglieder, auch diese Neumitglieder abzuholen und eben auch eine Struktur anzubieten, in der man aktiv sein kann. Ich würde gerne mit euch darüber beraten, was sind denn eigentlich auch Themen, mit denen wir noch mehr junge Menschen ansprechen können. Ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass die Partei insgesamt das Thema Bildung stärker auch bundesweit nach vorne setzt. Das ist zwar ein Länderthema, aber vielleicht erinnert euch noch dran, ich meine, das ist, glaube ich, zu Beginn der Amtszeit von Angela Merkel haben alle von Bildungsrepublik gesprochen und es gab Bildungsgipfel auf Bundesebene und ich finde, dass gerade auch in der Bildungspolitik sich die soziale Spaltung dieser Gesellschaft ja so stark zeigt und man sieht irgendwie, welche Kinder gehen auf die Gymnasien, welche gehen auf die Hauptschulen und welche Möglichkeiten, welche Bildungschancen hat man eigentlich in diesem Bildungssystem? Also die Schule hat ja eigentlich die Aufgabe, soziale Unterschiede zu kompensieren, aber sie zementiert sie eher. Ja? Und dass Kinder und Jugendliche aus armen Familien oder mit Migrationsgeschichte einfach deutlich schlechtere Chancen haben. Ich würde mir wünschen, dass wir das Thema Bildung insgesamt mehr anpacken, weil das, glaube ich, die Leute auch wirklich bewegt und weil wir klar machen müssen, wir leben in einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt und wir wollen, dass unsere Kinder und Jugendliche in wirklich gut ausgestatteten Schulen lernen, wo nicht der Putz von der Decke bröckelt und es keine Waschbecken gibt, wo es eine gute digitale Ausstattung gibt und das alles. Und wir wollen aber eben auch diese Spaltung im Bildungssystem, also das merkwürdige Schulsystem überwinden, um allen bestmögliche Bildungschancen sicherzustellen. Das wären Themen, die ich gerne mit euch diskutieren würde. Ich finde auch, dass wir die Frage mal diskutieren sollten, wie können wir eigentlich die Auszubildenden stärker ansprechen. Ja, also auch das ist ja eine wichtige Gruppe, also Jugendliche, die in der Ausbildung gehen und auch gerade die ganzen Fragen von, ich sage mal, prekäres Arbeit, prekäres Leben. Also gerade bei den Berufsanfängern sind 8 von 10 bekommen befristete Verträge und hangeln sich von einem Vertrag zum anderen. Also da ist ja eine solche soziale Unsicherheit da und nicht nur bei den ganz Jungen, sondern das zieht sich ja oft wirklich dann weit ins Berufsleben rein. All das sind Fragen, die wir, finde ich, diskutieren sollten, gemeinsam im Jugendverband und da auch in unseren Kampagnen schauen sollten. also bei jeder einzelnen Kampagne auch, wie können wir da eigentlich den Jugend- und den Studierendenverband auch besser einbeziehen, ja? Also zum Beispiel Wohnungskampagne, ja? Also ihr kennt sicher auch eine ganze Menge Leute, die zu Hause eigentlich bei den Eltern gar nicht ausziehen können, weil sie keine Wohnung finden, ja? Und es gibt für Studierende viel zu wenig Wohnheimplätze, für Auszubildende, da reicht das kleine Gehalt nicht, das wäre ja zum Beispiel eine Frage, die ich gerne mit euch diskutieren würde. Wie kann der Jugendverband, der Studierendenverband zum Beispiel in so einer Wohnenkampagne eine größere Rolle spielen, damit eben wirklich auch die Belange der jungen Menschen da stärker vorkommen?
Da würde ich direkt mal anknüpfen, und zwar bei dem Thema Klimagerechtigkeit einfach. Der Linken werden da leider sehr wenig Kompetenzpunkte zugesprochen, der Grünen dafür umso mehr. Und ich finde, das ist eines der großen Themen neben Bildung gerade, dass wir da mehr Kompetenzen bekommen, auch der Jugendverband. Weil gerade jetzt zur Bundestagswahl hin, wenn man sich schaut, welche Leute jetzt alles für die Grünen kandidieren, da sind viele Leute aus Bewegungen draus, von Ende Gelände, von Fridays for Future. Und bei den Linken sieht das recht mau aus, und es endet meistens oft eine Debatte über, ist es eine soziale Frage oder ist die ökologische Frage wichtiger? Und da hat man gerade in Hessen, im Dani ja gerade gesehen, Janine, du warst ja auch vor Ort, wie wichtig das eigentlich ist, da mehr zu machen und auch der Öffentlichkeit zu zeigen, hey, wir haben wirklich eine Antwort auf diese Fragen. Und die Lösung ist nicht unbedingt, die Grünen zu wählen.
Ja, unbedingt. Also ich finde, dass wir in diesen Bewegungen total aktiv sein müssen und einfach auch die Ansprechpartnerin sein müssen und schauen, wie wir solche Protestbewegungen eben auch unterstützen. Und es ist natürlich, ich meine, die Frage von Klimaschutz ist eine Menschheitsfrage. Ja, und es bedroht die Existenzen von Menschen. Und es ist ja auch, also der Klimawandel ist kein fernes Horrorszenario, so ein Zukunftsszenario mehr, sondern es ist längst real. Also wir erleben ja Dürren. Wir erleben die Wetterphänomene, wir erleben die Erderwärmung, das erleben wir ja alles schon, und die Waldbrände. Und deswegen ist es so dringend notwendig, hier gegenzusteuern. Und ich finde, es gibt ja gerade auch in der Fridays for Future Bewegung mit System Change, not Climate Change, mit bei Ende Gelände im Dani gibt es ja viele Leute, denen total klar ist, dass man mit drei marktwirtschaftlichen Anreizen, ein bisschen Bepreisung hier, ein bisschen Bepreisung dort, ein paar Appellen zur Freiwilligkeit und Selbstverpflichtung natürlich das Klima nicht gerettet kriegt, ja, sondern dass man da tiefe Eingriffe auch braucht in die Marktstrukturen und in die Eigentumsstrukturen. Und da gibt doch eigentlich die Linke, also die Linke als antikapitalistische Partei, total wichtige und richtige Antworten, ne? Also dass wir sagen, wir müssen grundsätzlich die Art der Produktion ändern. Wir dürfen nicht zulassen, dass in Konzernzentralen darüber entschieden wird, ob noch die letzte Kohle aus dem Boden gebaggert wird, dass in die Agrarkonzerne entscheiden, wie mit den Böden umgegangen wird, und die Automobilindustrie, die CO2, also durch immer weiter hochmotorisierte Autos baut, die Luft in den Innenstädten verpesten. Und da brauchen wir wirklich eine sozial-ökologische Transformation, die wirklich ganz, ganz radikale Reformprojekte beinhaltet, damit wir den Klimawandel stoppen können. Und das halte ich unbedingt für notwendig, dass die Linke Teil davon ist. Und ich finde sowieso, dass die Linke progressive Bewegungen immer unterstützen sollte. Ich glaube, wenn man an eine Bewegung rangeht mit der Frage, wählen die uns danach, dann darf man sich nicht wundern, wenn die einen nicht wählen. Also das ist nie die Frage, mit der man rangehen darf. Natürlich will ich auch, dass die Leute uns wählen. Ja, aber das ist nicht die Frage, ob man eine Bewegung unterstützt oder nicht, sondern das ist total richtig und das ist notwendig. Und Fridays for Future ist so ein schönes Beispiel dafür, dass wir zivilgesellschaftlichen Druck brauchen, dass wir Bewegung brauchen. Jahrelang hat kein Mensch mehr über das Klima geredet. Und das ist allein dieser Bewegung zu verdanken und den Schulstreiks, dass man wirklich wieder, dass das Klimaschutzthema wieder ganz oben auf der Agenda ist. Und genau da gehört es hin. Und da hat die Linke ganz, ganz viel zu sagen. Und deswegen finde ich auch, wir sollten nicht diskutieren, welche Themen wir setzen oder welche Milieus wir ansprechen, sondern wie wir das tun, ja, und wie wir die Dinge eben zusammenbringen. Weil Kapitalismus beruht doch, und das ist ja nichts Neues, also auch das wusste schon Karl Marx, dass kapitalistisches Wirtschaften darauf beruht, dass die menschliche Arbeitskraft und die Natur und die natürlichen Ressourcen ausgebeutet werden. Und deswegen finde ich, ist das doch etwas, was wir auch aus unserer Tradition total gut ableiten können und dem wir auch uns verpflichtet fühlen sollten.
Ihr habt auch schon ganz viel angesprochen, was man sozusagen machen muss, um Kämpfe zu verbinden, und Saar hat gleichzeitig auch schon einige Probleme so ein bisschen angesprochen. Wie sieht denn insgesamt so die großen Herausforderungen, Probleme für die Linke? Also es gab ja lange ganz starke innerparteiliche Konflikte. Ich hatte den Eindruck, dass es in letzter Zeit ein bisschen runtergekocht ist, aber ich weiß nicht, ob ihr den Eindruck teilt. Und wie glaubt ihr, können wir damit umgehen, dass wir irgendwie in den nächsten Jahren so strategisch handlungsfähiger werden und dann auch irgendwie mit Problemen besser umgehen können?
Das kann man ja immer nicht so pauschal beantworten, ne? Generell würde ich aber deine Einschätzung teilen, dass die Linke im Moment sehr geschlossen wirkt, nicht vielsprachig, trotz unserer Pluralität, sondern durchaus auch innerhalb der Genossinnen so eine Sehnsucht gibt nach gemeinsamer Arbeit, nach Aufbruch, nach Vorangehen und Probleme zu klären. Das ist uns ziemlich häufig jetzt in den letzten Wochen auch begegnet, dass es den Wunsch gibt, dass wir alle gemeinsam kämpfen für eine bessere Welt. Wenn das eine Grundlage sein kann, kommen wir sehr, sehr viel weiter. Und Janine und ich arbeiten ja auch gerade intensiv am Wahlprogramm der Linken, weil es in Mitte April beschlossen wird, also zumindest vom Bundesvorstand, um es dann an den Parteitag übergeben zu können. Und da ist schon sehr erkennbar, dass wir an entscheidenden Fragen klare Aussagen treffen. Also nehmen wir jetzt die Frage der Fluchtbewegung. Also wie gehen wir mit Geflüchteten in Deutschland um? Wie schaffen wir sichere Fluchtwege? Wie schaffen wir ein offenes Europa, was sich nicht weiter abschottet? Also das ist schon an einem sehr neuralgischen Punkt, der uns ja auch die letzten Jahre viel beschäftigt hat, durchaus sehr weitgehende Einigung, wenn wir sie denn erzielen, die uns sehr, sehr weit voranbringen könnten. An anderen Punkten werden wir noch länger haben, Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen und Mitgliederbefragung. Die Mitgliederbefragung wird nach dem Bundestagswahl stattfinden, aber dennoch ist es ein Thema für eine Partei, die so sehr auch für soziale Absicherung in jeder gesellschaftlichen Situation streitet, wie wir es sind. Das heißt, wir werden immer in irgendeiner Form grundlegend miteinander streiten an verschiedenen Punkten und Themen. Aber ein so, ja, für mich den Markenkern betreffenden, also für mich ist der Markenkern der Linken, ist das die unteilbare Solidarität. Aber dass wir diesen Markenkern auch in der Frage mit Geflüchteten so gut ausfüllen können als Partei Die Linke, da bin ich schon froh, dass wir diesen Schritt gehen, dass es da keine Kompromisslösung gibt im Moment. Also deswegen, Streit ist immer produktiv, wenn alle es so verstehen. Da geht es aus meiner Sicht nicht darum, sich persönlich anzugreifen, sondern da geht es um die Position, die muss erstritten werden. Dafür sind wir alle in der Partei oder in der Politik. Und das ist das, was Spaß macht, gemeinsam nach der Lösung zu finden und dann voranzuschreiten und sie umzusetzen.
Ja, ich kann da nur dran anknüpfen. Ich denke auch, wir werden als Linke, natürlich ringen wir miteinander um den richtigen Weg und das ist ja auch notwendig und das ist ja auch sinnvoll, dass wir das tun. Wichtig finde ich, dass wir uns immer wieder deutlich machen, dass wir alle in dieser Partei sind, weil uns deutlich mehr verbindet, als uns trennt. Und wenn wir alles das durchsetzen würden, wo wir uns völlig einig sind, dann würden wir in einer wirklich anderen Gesellschaft, in einer deutlich besseren Gesellschaft leben. Wir müssen uns, ich meine, die Linke ist eine pluralistische Partei und das, was sich in Deutschland in der Linken vereint, das ist in Frankreich, keine Ahnung, auf wie viel verteilt sich das? 4, 5, 6 verschiedene Parteien, ja, so ungefähr. Und ich finde es nach wie vor eine ganz große Errungenschaft, dass wir diese Partei haben, dass es uns 2007 gelungen ist, aus all diesen linken Vielfalt eine gemeinsame Partei zu machen. Und ja, das bedeutet, dass wir über vieles auch strittig diskutieren. Wobei ich glaube, dass es auch in kleineren Parteien, wo die deutlich homogener sind, auch teilweise sehr hart gestritten wird. Ich finde es wichtig, dass wir das kulturvoll machen und in Anerkennung der Argumente des anderen, auch in Anerkennung dessen, dass der andere, was jemand anders eben auch tut, um diese Partei voranzubringen. Das finde ich notwendig. Aber ich finde, zu dieser Pluralität gehört eben, dass man sich, natürlich, man muss auch Sachen ausdiskutieren und sich einigen, aber ich glaube, es gibt an der einen oder anderen Frage auch Entscheidungen, wo man die eine 50-49 Entscheidungen verhindern kann und muss und lieber sagt, lass uns auf den Korridor verständigen, hinter dem wir alle stehen und für den wir kämpfen. Und deswegen würde ich dafür werben. Ja, also wir müssen Linke streiten immer, aber sie soll es solidarisch und kulturvoll machen, wenn wir über den richtigen Weg reden.
Was jetzt im Wahlkampf eine ganz große Herausforderung wird, vermutlich befürchte ich, ist ja die Corona-Pandemie. Wir hatten auch letztes Wochenende für die letzte Podcast-Folge Leute aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu Gast, die meinten, dass der größte Fehler im Wahlkampf war, dass man sich überhaupt nicht auf Wahlkampf unter Pandemiebedingungen eingestellt hat. Könnt ihr da kurz erzählen, was gerade so auf Bundesebene die Pläne sind, wie man der Corona-Pandemie im Wahlkampf begegnen will und wie man irgendwie damit umgeht, dass noch sehr ungewiss ist, was überhaupt möglich ist im Wahlkampf dann an direktem Kontakt.
Ja, es ist natürlich sehr schwierig, im Moment vorherzusehen, unter welchen Bedingungen der Bundestagswahlkampf laufen wird. Ich kann ja mal so ein bisschen sagen, ich war jetzt, wir hatten ja in Hessen auch Kommunalwahlkampf. Ich war auch ein bisschen unterwegs in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und natürlich ist das unglaublich schwierig, weil der Wahlkampf der Linken lebt ja eigentlich davon, dass wir große Kundgebungen machen, dass wir Straßenwahlkampf machen, dass wir Haustürwahlkampf machen, dass wir ins Gespräch mit den Menschen kommen. Und das war jetzt in diesem Wahlkampf in der Tat äußerst schwierig. Ich meine, wir hatten ja wirklich an einigen Orten das Problem, dass wir zwar Infostände machen durften, aber den Leuten nicht die Flyer in die Hand drücken durften aus Pandemie-Schutzgründen. Und das macht es natürlich unglaublich schwierig. Ich finde, wir sollten uns mal genau anschauen, was wir in den drei Wahlkämpfen gemacht haben an kreativen Aktionen und was man davon auch mitnehmen kann in die Bundestagswahl. Also es gab zum Beispiel die Mietai-Aktion, es gab diese Riesenbanner-Aktionen, diese gebastelten Busse und für den Nulltarif zu demonstrieren und die Häuser zum Teil, so Papphäuser, das man für bezahlbaren Wohnraum. Also ich glaube, da gab es schon ein paar sehr, sehr kreative und tolle Ideen, wo man mit nicht ganz so viel Aufwand und vor allem mit nicht ganz so vielen Leuten wirklich eine Aufmerksamkeit erzielen kann und auch einfach im Stadtbild auffallen kann. Das ist gut, das sollten wir auch weitermachen. Ich finde, wir müssen natürlich auswerten, was bringt das mit den Online-Veranstaltungen. Das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Wir haben jetzt sehr viele gemacht, mangels auch Alternativen. Da müsste man, glaube ich, wirklich mal auswerten, mit welchen haben wir wirklich auch mehr Leute erreicht. Ja, ich war jetzt bei einer Online-Veranstaltung nach der Wahl im Kreisverband München, da habe ich danach gehört, dass die zwei Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht kannten. Ja, also das heißt, da ist man wohl auch ein bisschen aus der eigenen Blase herausgekommen. Ich glaube, das müssen wir auswerten. Aber natürlich ist die Hoffnung, dass wir einen Straßenwahlkampf machen können. Haustür wird vermutlich schwierig, aber zumindest wirklich einen Straßenwahlkampf und auch die eine oder andere Kundgebung eben unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, aber wir müssen natürlich auch in den ganzen Social Media und Online-Formaten wirklich nochmal besser werden und schauen, wie wir den Wahlkampf auch darüber besser führen können.
Das ist ja keine ganz einfach zu beantwortende Frage. Ich meine, Janine hat jetzt auch die Erfahrung aus Hessen, wie das zur Kommunalwahl gelaufen ist. Diesen Aspekten die Neuwahl des Thüringer Landtages unter anderem verschoben. Es hat viele Gründe, aber auch den, dass natürlich auch Wahlkämpfende gar nicht in zumindest eintrainierten Mechanismen auf Wahlkampf machen können. Dass sich das natürlich immer verändert, ist auch klar. Aber man muss ja Wahlkämpfende schützen, als auch diejenigen, die aufgerufen sind, zur Wahl zu gehen. Also viel wird auch machbar sein im persönlichen Kontakt, das ist klar. Da kann man sich jedoch alles Mögliche ausdenken, auch was Unterstützungsleistungen angeht, was wir zum Beispiel auch jetzt in Thüringen machen. Wir labeln das natürlich nicht als Wahlkampf, aber wir machen zum Beispiel Impftermine für ältere Leute fest oder unterstützen bei der Suche nach Impfterminen. Also da wird schon eine Menge möglich sein, da muss man jetzt noch gar nicht aufstecken, aber die ganz klassischen Instrumente wird es nicht mehr geben. Zumal ich ja den Infostand überholt finde. Aber was immer gut funktioniert hat, ist zumindest meine Erfahrung, Haustürwahlkampf mit einem sehr konkreten Projekt. Also wir haben es in Erfurt zum Beispiel gemacht. Da sollte die kommunale Wohnungsbaugesellschaft verkauft werden und wir haben Bürgerbegehren dagegen gestartet in Erfurt und sind dann in den Blocks durch ganz Erfurt gegangen und haben Unterschriften gesammelt und es war sehr, sehr erfolgreich, weil man dann den Leuten natürlich auch sehr praktisch zeigen kann, dass man für sie da ist, dass man gegen Mieterhöhung ist, dass man gegen Verkauf von öffentlichen Wohnungen ist und so weiter. Und das glaube ich, das ginge auch in dieser Zeit, solche Projekte zu finden und so zu organisieren.
Genau. Wir wären jetzt aber auch schon am Ende der Podcast-Folge, weil wir haben keine Fragen mehr. Und wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann würden wir uns einfach bedanken dafür, dass es geklappt hat, dass ihr die Zeit genommen habt und freuen uns auch, wenn ihr vielleicht für eine zweite Folge nochmal Lust habt, vielleicht vor der Bundestagswahl.
Sehr gern, von uns aus.
Von mir auch nochmal vielen Dank, war super spannend und wir freuen uns immer noch sehr, dass es geklappt hat.
Dann war schön bei euch. Tschüss.